freies Radio Wiesental 104,5 Megahertz. Wir haben gesprochen mit der Basler Thriller-Autorin Anja Berger zu ihrem aktuellen Buch Die Farben des Bösen. Darüber werden wir in der nächsten Stunde einiges erfahren, sowohl 3 Leseblöcke, die Anja Berger freundlicherweise bei uns im Studio angesprochen hat, sowie ein interessantes Interview. Dazu gibt's eine Stunde lang zwischen den Textblöcken jede Menge Musik, die wiederum von Anja Berger persönlich ausgesucht wurde und mit dem dieser Beitrag hier ergänzt wird. Viel Vergnügen in der nächsten kommenden Stunde hier beim Freien Radio Wiesental 104,5 Megahertz.
Schwarz. Eine einzelne Öllampe hing an der Decke und gab flackernd ihr spärliches Licht ab. Die Schatten tanzten an den grauen Betonwänden. Es war feucht, rochmodrig. An manchen Stellen drang Wasser ein. In dünnen Rinnsalen lief es über die Wand, wo sich ein dunkler, schlammiger Film bildete. Aber die Frau auf dem kalten Metalltisch konnte das nicht sehen. Er hatte ihr die Augen mit einem weißen Tuch verbunden. Ganz anders als der Raum roch es frisch. Eine Mischung aus Waschmittel und Männerparfüm stieg ihm bei jeder ihrer Bewegungen in die Nase. Und sie bewegte ihren Kopf oft. Hektisch drehte sie ihn hin und her, wimmerte, heulte auf. Angetan beobachtete er ihre leidenschaftlichen Versuche, sich gegen seine Attacken zu wehren, sich seiner Macht zu entziehen. Sie wollte treten, um sich schlagen, schreien. Er sah es deutlich, an den Muskeln, die unter ihrer weichen Haut zuckten, sich anspannten und wieder lösten. Aber sie konnte nichts dergleichen tun. Sie war ausgeliefert, der Mund geknebelt, Hände und Füße an den Tischbeinen festgebunden. Sie zerrte an den Fesseln, doch mit jedem Ruck schnitten sie nur noch tiefer in ihre sowieso schon aufgescheuerten Gelenke. Sie konnte vor Anstrengung kaum mehr atmen. Der Stoff glitt in ihre Mundhöhle wie eine tödliche Schlange. Er hörte zufrieden, wie sie würgte. Erneut senkte er das Messer in ihre Brust. Der scharfe Schmerz kam sofort. Ihr Körper reagierte ohne ihre Einwilligung. Gepresst schrie sie in ihr Tuch, riss unter der Augenbinde die Augen auf, bäumte sich auf, soweit es die Fesseln zuließen. Ihr Atem ging stoßweise. Schweißgebadet sackte sie zurück auf den Tisch. Sie konnte ihn hören. Er lachte. Leise, aber er lachte. Als würde er in sich hineinlachen. Sie wollte heulen und nie wieder damit aufhören. Aber dann würde sie an ihren Schluchzern ersticken. Eine neue Welle auswegloser Verzweiflung überrollte sie. Neuer Schmerz durchzuckte ihren Körper. Ein weiterer Schnitt. Noch einen würde sie nicht überstehen. Da war sie sich sicher. Genauso wie er. Sie wartete, lauschte angestrengt. Aber es erfolgte kein neuer Schnitt. Ein leises, schlurfendes Geräusch, kurz darauf ein kaum hörbares Schleifen, dann nichts mehr. Sie lenkte ihre Konzentration auf ihre unmittelbare Umgebung. Sie horchte, schnupperte. Bis auf ein gespenstisches, regelmäßiges Quietschen war es still im Raum. Es roch nach Petroleum. Schatten tanzten vor ihren Augen. Eine Öllampe? Das Licht drang immer wieder durch den weißen Stoff ihrer Augenbinde und durch ihre Augenlider. Dunkel, hell, dunkel, hell. Ein nervenzerreißendes Spiel. Dazu dieses quälende Pochen und Brennen auf der offenen Wunde auf ihrer Brust. War er wirklich weg? Für den Bruchteil einer Sekunde fühlte sie sich bei diesem Gedanken unendlich erleichtert, bis der Schmerz in ihr Bewusstsein zurückkehrte. Langsam bewegte sie ihren Kopf in die Richtung, in die er nach ihrer Meinung gegangen war. Die frische Geruchsmischung stieg ihr wieder in die Nase. Ihr brach der kalte Schweiß aus. Langsam pendelte die Lampe aus. Das Licht vor ihren Augen hörte auf zu flackern. Das leise Quietschen verstummte und damit auch ihr Gefühl der Erleichterung. Dumpfe Stille füllte den Raum. Sie wusste nicht, was schlimmer war. Diese erdrückende Stille oder sein beängstigendes Lachen. Er war ihre einzige Gesellschaft. Sie wollte fast, er käme zurück. Konnte er nicht wieder der liebevolle Mann sein, der ihr diesen scheuen, zärtlichen Brief geschrieben hatte? Die Zeilen, unter die er nicht einmal gewagt hatte, seinen Namen zu setzen? Damals hatte sie geglaubt, er wäre nur schüchtern. Heute wusste sie es besser. Ein Scharren drang an ihr Ohr. Sie horchte auf. Kam er zurück? Dem Scharren folgte ein Rascheln, ein Fiepen. Nein, das war nicht er. Das war eine Ratte. Er war doch nicht ihre einzige Gesellschaft. Erschöpfung machte sich breit. Wie spät war es? Tag oder Nacht? Wie lange lag sie schon hier? Es fühlte sich an wie Wochen, doch in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich nur wenige Stunden. Wie lange würde er sie festhalten? Ließe sie überhaupt jemals frei? Diese Frage versetzte sie nicht mehr in Panik. Dafür hatte sie keine Energie mehr. Ihre Gedanken kreisten weiter, verloren aber zunehmend an Kontur, bis sie schließlich ganz verschwanden. Ehe sie wusste, wie ihr geschah, umfing sie eine tiefe Ohnmacht. Ein scharfes Stechen holte sie zurück. Sie versuchte, sich zu bewegen, den Schmerz abzuschütteln, aber sie konnte sich kaum rühren. Sie wurde panisch, bekam keine Luft, sie wusste nicht, wo sie war. Dann wieder dieser Schmerz, diesmal an ihrem Arm. Ein Biss. Noch einer und noch einer. Am Bein, am Zeh, sie waren überall. Da kehrte die Erinnerung zurück. Der anonyme Brief in ihrem Briefkasten, der unbekannte Mann, der Schlag auf ihren Hinterkopf. Der kalte Tisch, die Fesseln, das Messer, das Kichern, die Ratten. Die Ratten! Hysterisch schreckte sie auf, erstickte Schreie drangen aus ihrer Kehle. Im nächsten Augenblick fühlte sie einen Lufthauch. Und die Ratten hörten zu beißen auf.
From a sad man told.
Grau. Sein Puls beruhigte sich allmählich, sein Atem flachte langsam ab. Rolf wog innerlich ab, ob er die ungeplante Rast während seiner Rigi-Besteigung bereits beenden konnte, als es im Geäst seines Pausenbaumes raschelte. Neugierig richtete Rolf seinen Blick nach oben. Beeindruckt hielt er den Atem an. Eine außerordentlich große, tiefschwarze Krähe hatte sich auf dem Ast niedergelassen. Der Schwung, mit dem der Vogel gelandet war, und sein Gewicht ließen den Ast gefährlich schwanken. Die Krähe jedoch gab sich unbeeindruckt. Erhaben thronte sie auf dem dünnen Zweig. Es wirkte, als richte sie ihren Blick nachdenklich in die Ferne. Rolf hatte in seinem Leben schon einige Krähen gesehen und eigentlich mochte er diese Vögel nicht besonders. Ihre pechschwarzen Augen, das glänzende Gefieder und das raue Krächzen hatten etwas Unheimliches. Boten des Unheils, das waren sie für ihn. Doch dieses Exemplar wirkte geradezu majestätisch. Der Gedanke war kaum zu Ende gedacht, da breitete das Tier seine Schwingen aus und hob mit zwei kräftigen Flügelschlägen ab. Der Ast geriet erneut heftig in Bewegung. Aber Rolf hatte nur Augen für den Vogel. Fasziniert sah er ihm nach. Da plumpste ihm etwas auf den Kopf. Im ersten Moment dachte er an einen Tannenzapfen, bis er realisierte, dass er unter einem Laubbaum stand. Suchend blickte er um sich. Laub, Erde, Holz, Steine, ein wenig Grünzeug, sonst nichts. Moment, zwischen dem Laub lag etwas, länglich, beigefarben. Ein Pilz? Im Sommer? Nein, falsche Jahreszeit. Rolf beugte sich zu dem seltsamen Gegenstand hinunter. Auf halbem Weg stockte er. Das konnte nicht sein. Seine Augen spielten ihm einen Streich. Offenbar war der Aufstieg doch anstrengender gewesen, als er gedacht hatte. Oder wie sonst sollte er sich diese Halluzinationen genau erklären? Er blinzelte einmal kräftig und besah sich das beigefarbene Ding genauer. Scheiße, keine Illusion. Der Würgereflex setzte sofort ein. Rolf drehte sich ab und erbrach sich neben dem Baumstamm. Notdürftig wischte er sich den Mund ab, spülte ihn aus und zog dann sein Mobiltelefon aus der Tasche. Er wählte die 112. »Ja, hallo, Rolf Frisch mein Name. Mir ist da etwas auf den Kopf gefallen. Nein, mir ist etwas übel, aber sonst geht es mir gut. Das Problem ist nicht, dass mir etwas auf den Kopf gefallen ist, sondern was?« Die Stimme am anderen Ende wollte wissen, was es war. Die Stunde der Wahrheit. Er zögerte. Es war einfach zu unglaublich. Selbst in seinen Ohren, obwohl er es mit eigenen Augen vor sich sah. »Es ist...« Er stockte. »Da liegt...« Rolf sammelte all seinen Mut. »Und was, wenn er sich doch geirrt hatte?« Er drehte sich um. »Nein, kein Irrtum. Da lag er, mit freigelegten Sehnen, schmutzig, aber sonst irgendwie fein säuberlich gepflegt, feingliedrig.« Sofort stand ihm der Schweiß wieder auf der Stirn. Er schmeckte die Magensäure in seinem Mund. Mit vor Ekel verzerrtem Gesicht schluckte er sie hinunter und beantwortete die Frage. Rolf schüttelte sich, als würden so diese ekelhaften Erinnerungen von ihm abfallen, was natürlich nicht geschah. Weber war während Rolfs gesamter Erzählung im Raum auf- und abgegangen, den Kopf konzentriert gesenkt, als hörte er die Geschichte zum ersten Mal. Webers Augen waren zwar wieder dort, wo sie hingehörten, aber sein Gesicht hatte immer noch eine ungesund rote Farbe. Gesagt hatte er jedoch keinen Ton mehr. Gespannt beobachtete Rolf sein Gegenüber, als ein Klopfen ihn aus seiner Betrachtung riss. Der Staatsanwalt gab einen knurrenden Laut von sich, rammte seinen Stuhl grob gegen den Tisch und ging zur Tür. Er öffnete sie und fauchte ein ungehaltenes »Was?« Rolf schielte zum Eingang. Er konnte aber nur eine knochige Hand, die eine graue Akte hielt, und eine polierte Schuhspitze erkennen. Was ging hier eigentlich vor sich? Gut, was geschehen war, war ungewöhnlich, zugegeben. Okay, mehr als ungewöhnlich. Rolf musste sich eingestehen, dass sein Mageninhalt seiner Mundhöhle immer noch bedrohlich nahe kam, wenn er daran zurückdachte. Wie er so unter dem Baum gestanden hatte, arglos, von der Krähe beeindruckt, außer Atem, aber dennoch irgendwie begeistert von seiner Idee. Und wie es ihn dann erwischt hatte, einfach so, aus heiterem Himmel. Er war ihm einfach auf den Kopf gefallen. Dieser einzelne, menschliche Finger.
There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. We'll be right back.
yesterday. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, Misty, you're a better man than I.
Eva warf die Briefkastenschlüssel auf den Tisch neben der Tür und begann im Gehen die Post durchzublättern. Rechnung, 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 Kontoauszug, Rechnung, Zeitung, Werbung, Zeitschrift, tolle Ausbeute. Frustriert warf sie den Stapel auf den runden Küchentisch. Eva kehrte der Post den Rücken und trat in ihre Küche. Sie öffnete den Kühlschrank, kramte eine Milchtüte hervor, drehte sich zur Kaffeemaschine und knipste sie an. Während sie wartete, bis sie die Maschine aufgewärmt hatte, fiel ihr Blick auf den verchromten Wasserkocher daneben und zwangsweise auf ihr verzerrtes Spiegelbild. Herrje! Die Haare standen ihr wild vom Kopf ab, unter den Augen lagen dunkle Schatten, ihre Haut wirkte fahl. Und ihre Laune war nicht besser als ihr Aussehen, wie sie zerknirscht feststellen musste. Eine Nacht dem Tequila frönen, dafür bekam sie jetzt prompt die für alle sichtbare Quittung. Das war früher anders gewesen. Damals gab es rauschende Feste en masse und am nächsten Morgen war sie dennoch taufrisch. Tja, das Alter forderte seinen Tribut, ob sie wollte oder nicht. Die Kaffeemaschine gab ein zischendes Geräusch von sich, das Zeichen, sich aus der kritischen Selbstbetrachtung zu lösen. Seufzend richtete Eva sich auf, zog klimpernd eine Tasse aus dem Schrank und stellte den zu hohen Rand schräg in die Maschine. Gelangweilt drückte sie den Knopf, während die Maschine das Wasser durch die Leitungen pumpte und sich wohliger Kaffeeduft in der Küche ausbreitete, dachte Eva über die nächsten Schritte nach. Bald hatte sie Urlaub, der kam eigentlich genau richtig. Kein Wunder, sie war es gewesen, die beschlossen hatte, dass es an der Zeit für eine Büropause war. Bevor sie den Gedanken zu Ende führen konnte, klingelte das Telefon. Sie verdrehte genervt die Augen, beugte sich aber trotzdem über die Theke und schnappte sich den Hörer. Eine bekannte Nummer leuchtete auf dem Display auf. »Hey Tanja, na, wie geht es dir? Gut geschlafen?« Eva holte sich die Kaffeetasse aus der Maschine, füllte sie randvoll mit Milch und setzte sich an den Küchentisch. Sie lauschte Tanjas mürrischen Äußerungen über Kater, die nicht auf vier Beinen spazierten, sondern sich auf schmerzhafte Weise ihren Körper vornahmen, und trank einen Schluck. Während Tanja weiter Belanglosigkeiten von sich gab, hellte sich Evas Laune zunehmend auf. Sie strich mit dem Finger über den Rand ihrer Zeitung, ließ den Blick über die auf dem Tisch verteilte Post schweifen und begann, die Briefumschläge zu einem sauberen Stapel zusammenzuschieben. Sie griff nach dem weißen Umschlag, während Tanja sich in Erinnerungen an den Vorabend wälzte. Bereitwillig ließ Eva sich mitreißen. Bei der Anekdote mit dem Barkeeper, der aufgrund von Tanjas Kommentar über sexuelle Befriedigung das Glas fallen ließ, brachen beide in schallendes Gelächter aus. Eva drehte den Umschlag in den Fingern, klopfte mit der Ecke auf den Tisch. Sie war gedanklich weit weg. Zurück in der Disco, den Barkeeper lebhaft vor Augen. Bis er aus ihrer Vorstellung verdrängt wurde. An seine Stelle trat ein anderer Mann. Groß, blond, treue blaue Augen, ein selbstbewusstes und doch beinahe scheues Lächeln. Sam, verdammt! Eva blinzelte, riss sich aus ihren Tagträumen zurück an ihren Küchentisch. Sie stutzte. Erstaunt sah sie auf ihre Hand, als würde sie sie zum ersten Mal sehen. Der Brief war doch vorhin noch nicht da gewesen. Woher kam er? Sie hörte nicht mehr, was Tanja sagte. Die Stirn nachdenklich in Falten gelegt, klemmte sie den Hörer zwischen Kopf und Schulter. Dann nahm sie den weißen Umschlag in beide Hände und drehte ihn von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Kein Absender, keine Anschrift, zugeklebt. Die Kanten der Lasche waren V-förmig, aber nicht gerade geschnitten. Sie waren gewellt. Sie ahnte nichts Böses, als sie den kleinen Finger oben unter den Falz schob. Die Kante zerfetzte, während sie den Brief aufriss. Sie schob Zeigefinger und Daumen in das geöffnete Kuvert und zog die einzelne weiße Karte heraus. Der Text war handgeschrieben, fein säuberlich abgefasst in einer schönen, elegant geschwungenen Handschrift. Tanja schien nichts davon zu merken, dass ihre Freundin sie völlig ausgeblendet hatte. Skeptisch begann Eva zu lesen. »Liebe Unbekannte, dieser Brief muss Sie sehr erstaunen und wahrscheinlich löst er einige zwiespältige Gefühle aus. Doch habe ich leider keine andere Möglichkeit gesehen, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Sicher, es gibt tausende Arten, jemanden auf sich aufmerksam zu machen, aber für die konventionellen Methoden fehlte mir schlicht der Mut. Sei es, wie es will, wir sind uns schon begegnet, unsere Blicke ebenfalls. Ob Sie mich wahrgenommen haben, weiß ich nicht, aber ich Sie. Und seither kann ich sie nicht mehr aus meinen Gedanken vertreiben. Das ist sehr direkt formuliert, dessen bin ich mir bewusst, aber trage ich diese oder ähnliche Worte nicht endlich in irgendeiner Form an sie heran, werde ich es nie tun. Und ich bin mir sicher, das würde ich bereuen. Ebenfalls würde ich es bereuen, wenn ich sie nicht bitten würde, mit mir Mittagessen zu gehen. Natürlich, es ist viel verlangt, sich auf eine Einladung mit einem Fremden und für Sie wahrscheinlich Gesichtslosen einzulassen. Dennoch, gehen Sie mit mir aus. Ich werde am nächsten Donnerstag um 11.30 Uhr beim Jockebrunnen am Kunstmuseum auf Sie warten. Herzliche Grüße, L.G. »Du mir überhaupt noch zu? Was?« Eva ließ die Karte sinken. Ihr Unterbewusstsein stellte sich die Frage, wie dieser Mensch darauf kam, dass sie an einem Donnerstag um 11.30 Uhr Zeit hatte. Menschen mit Bürozeiten arbeiteten dann meist noch. Wusste er vielleicht, dass sie am Donnerstag jeweils früher zum Mittagessen ging? Oder wusste er gar, dass sie Ferien hatte? Aber Eva hörte nicht auf die Warnsignale. Sie kehrte gedanklich lieber zu Tanja zurück. »Anscheinend nicht«, meinte diese schließlich. »Tanja? Ja. Hast du unserem gutaussehend Unbekannten von gestern Abend meine Adresse gegeben?« We'll be right back.
Sie haben insgesamt bislang 4 Romane veröffentlicht. Der neueste Thriller erschien Anfang November und heißt Die Farben des Bösen. Können Sie unseren Hörern kurz umreißen, worum es in dem Buch geht?
Also es geht eigentlich darum, dass 4 Schulfreunde, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit ein Erlebnis gehabt haben. Da ist das kommt gleich im Prolog, von daher darf ich das ruhig erzählen. Da ist ein Chalet explodiert, ein Holzchalet in der Schweiz, spielt auch in der Schweiz die ganze Sache. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass diese 4 Schulfreunde sich eigentlich wieder getrennt haben und getrennte Wege gingen und sich dann etwa 15 Jahre später dann wieder treffen. Leider Gottes ist das Zusammentreffen nicht ganz so harmonisch, wie es sein sollte, vor allen Dingen, weil in der gleichen Zeit, wie die sich wieder finden, sage ich jetzt mal, auch ein Serienmörder sein Unwesen treibt und das auf ziemlich wüste Art und Weise. Und dann ist das Ganze in 4 Stränge aufgeteilt oder in 3 Stränge. Das sind dann die bezeichnenden Farben, schwarz, grau und weiß. Und ja, dementsprechend im grauen Teil werden Leichenteile gefunden, im schwarzen Teil werden diese Leichenteile produziert. Das ist so der Teil des Mörders und der weiße Teil ist dann der Teil, in dem sich die Schulfreunde wiederfinden. Und am Ende laufen diese Stränge dann zusammen.
Mhm. Ich habe gelesen, dass diese Markierung weiß, grau, schwarz in dem Buch quasi in willkürlicher Reihenfolge dann quasi durch die Kapitel wechseln, sodass der Leser eigentlich weiß, in welchem Szenario er sich da gerade befindet.
Genau.
Habe ich das richtig interpretiert?
Ja, ganz genau.
Sehr schön, ja. Also auf die Idee muss man auch erst kommen. Damit haben Sie auch direkt schon meine zweite Frage vorweggegriffen. Das ist ja gar kein Problem, dafür reden wir miteinander. Ihre ersten 3 Bücher sind ja neben ihrer digitalen Form auch klassisch erschienen, als Printerzeugnis. Das habe ich festgestellt bei meiner Recherche. Das 4. Buch, das gibt es dann in Anführungsstrichen nur noch als E-Book. Ja. Wie kamst du zu der Entscheidung?
Das war der Verlag schlussendlich. Die ersten Bücher, die waren ohne Verlag unterwegs, das habe ich alles selbst gemacht. Und für das 4. Buch habe ich dann den Drömer Knauer Original Verlag gefunden und der ist ausgelegt auf E-Books. Aber im Verlagsvertrag für diejenigen, die lieber Taschenbücher haben, gibt es die Option, dass vielleicht im November dann das Taschenbuch doch noch gedruckt werden soll. Und wenn nicht, dann kriege ich die Rechte auch zurück, dann mache ich sowieso. Also Taschenbücher wird es geben, erst im November 2015.
Wie schwierig ist es, selbst ein Buch in Auftrag zu geben, drucken zu lassen und auch... Die zweite Frage daran angeknüpft, wie kostenintensiv ist sowas?
Also ich habe da einen Verlag in Berlin gefunden, der hat sich ein bisschen auf das ja, festgelegt. Und über den könnte man auch veröffentlichen zum Beispiel. Das Ganze nennt sich, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, epubli.de. Und das ist eine ganz nette Plattform, sehr einfach zu produzierende Bücher eigentlich. Also die haben da wirklich ein Programm entwickelt und da kann man die Daten einspeisen und dann kriegt man quasi 2 Wochen später das fertige Buch nach Hause geschickt. Und das kostet dann in meinem Umfang so etwa an die 380 Seiten mit Standardformat, das ist dann A5, das ist nicht das klassische Taschenbuchformat, ein bisschen größer. Da hat man mit 380 Seiten etwa 18 € Produktion pro Buch.
Okay, also es ist ein stolzer Preis, aber das ist dann nicht das Prinzip Books on Demand, dass man irgendwie, wie die Bestellung reinkommt, das dann produziert wird, sondern sie nehmen da eine Menge X ab.
Gibt beides. Okay. Also das eine ist eben diese Menge X, die ich kaufen kann und das andere ist dann eben dieses Books on Demand. Mhm. Da kann man aber beides dann auch auf derselben Plattform. Dafür gibt es wiederum verschiedene Plattformen, dieses BOD-System.
Okay.
Da gibt es dann mehrere, die das effektiv anbieten und dann hat man die Lagerkosten nicht, muss aber der entsprechende Firma dann monatlich oder, weiß ich gar nicht so genau, einfach so einen gewissen Betrag dann beisteuern, für das die quasi die Sachen lagern auf dem System oder in ihren Kellereien oder wo auch immer.
Und Sie würden dann den Weg wählen, Sie lassen auf Vorrat drucken. Und noch eine naive Frage vielleicht, wie vermarktet man das dann selber? Geht man dann auf Lesungen, hat dann seine Bücher dabei und man verkauft die dann über den Weg so, ich lese jetzt hier, dann verkaufe ich sie signiert noch an die potenziellen Interessenten oder das was auch. Ist der Weg?
Also es ist, ja, also Anfangsschwierigkeiten haben existiert, weil ich das ja selbst nicht wusste, wie ich das eigentlich genau anpacken soll, habe ich mir dann aber mit diesem System E-Book habe ich mir dann eigentlich den Weg gebahnt. Ich habe alles, was ich so produziert habe, habe ich auch als E-Book rausgebracht und da war Amazon eine große Hilfe. Die haben mit ihrer Kindle-Plattform, haben die schon relativ früh Chancen geboten, für selbst Produzenten auch E-Books dann hochzuladen. Und durch das Amazon so riesig ist und die dann auch vom Newsletter-System und so, da wird man urplötzlich aufgegriffen und wird eigentlich in alle Haushalte verteilt per Newsletter. Und ja, basierend auf dem war es dann plötzlich ein Selbstläufer, das Ganze. Mhm. Aber so hat das dann angefangen und so habe ich dann auch mit den Taschenbüchern da so ein bisschen Stock habe ich mir dann dazu zugelegt für diejenigen, die dann auch per E-Mail mal angefragt haben, ob das auch irgendwie in anderer Form existieren würde.
Okay.
Da habe ich das einfach privat zu Hause verschickt.
Wo liegt Ihr größter Markt? Ist der in Deutschland zu finden? Ist der in der Schweiz, in Österreich? Also wohl natürlich in einem der deutschsprachigen Länder. Aber ich weiß, dass es in Deutschland zum Beispiel nicht so einfach ist, E-Books zu verkaufen. Wo ist da für Sie und auch mit dem E-Book vielleicht der größte Markt?
Also lustigerweise ist es gerade Deutschland.
Okay.
Ich sage jetzt mal, es war ein bisschen eine Preisfrage, aber so das dritte Buch habe ich da mit 99 Cent mal rausgegeben und das verkaufte sich dann auch über 10.000 Mal im Endeffekt. Und die meisten Downloads sind auch heute noch in Deutschland. Aber die Schweizer wiederum, die haben das relativ schnell begriffen, dass ich dann eine Schweizerin bin und die haben dann eher aufs Taschenbuch zurückgegriffen. Wahrscheinlich einfach, weil der Lieferweg quasi dann für einen Schweizer kürzer war und für den Deutschen war es einfacher downzuladen, als ein Taschenbuch zu bestellen.
Ja. Spielt da denn der Preis auch eine Rolle tatsächlich?
Ja, ich schätze schon.
Also, dass tatsächlich Leute sagen, ja, für 99 Cent kaufe ich, bei 3,99 € bin ich nicht mehr dabei.
Absolut, das etwa in die Richtung. Weil
erstaunlich, ne?
Es ist faszinierend, absolut. Weil die 99 Cent, die gingen dann wirklich eben etwas über 10.000 Mal über die elektronische Ladentheke.
Ja.
Aber das für 4,99 wie jetzt das jetzige Buch, Die Farben des Bösen, ist für 4,99 im System drin. Und das hat sich bisher 120 Mal rund verkauft, seit November.
Aber immerhin auch.
Ja, natürlich. Ich bin auch stolz auf die Zahl. So ist es nicht, weil ich bin ja doch ein No-Name. Aber dennoch, es ist erstaunlich, was der Preis alles machen kann.
Fühlt man sich von 99 Cent, frage ich einfach mal provokant, wertgeschätzt als Autor?
Das ist ja wieder die andere Seite. Man stellt es mal so ins Netz und hofft auf gute Zahlen. Die habe ich gekriegt, aber wahrscheinlich ist es eher so ein bisschen die Resonanz. Also es gab anhand von den großen Verkaufszahlen gab es dann natürlich auch vermehrt Resonanzen. Also man konnte da ja dann auch Rezensionen schreiben und so weiter und so fort. Und die kamen eigentlich ziemlich gut raus. Aber es gibt natürlich vermehrt dann auch Leser, die das einfach mal so kaufen, wahrscheinlich nie lesen. Das kommt da vielleicht auch noch dazu. Mhm. Und nach der ersten Seite schon finden, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Blödsinn hier?
Ja.
Und das gleich wieder weglegen und auch eine entsprechende Bewertung schreiben. Und das ist dann eher kontraproduktiv.
Natürlich. Wobei ich festgestellt habe, Sie haben da eigentlich recht viel positive Resonanz gekriegt. Wenn ich da jetzt mal Schleichwerbung für Amazon machen darf, da sind Sie, glaube ich, überall mit allen Büchern so im 4-Sterne-Plus-Bereich. Ne?
Das stimmt schon, ja.
Das ist ja auch immerhin ein schönes Kompliment vom Leser. Auch das wenn er nicht klar. so viel Geld dafür ausgegeben hat.
Das ist
hat.
Wahr. Dann umso mehr eigentlich.
Genau.
Also wenn er gar nichts erwartet hat für 99 Cent, da hat er wenigstens was gekriegt.
Sunday goes
Kommen wir ein bisschen auf Ihre Person zu sprechen. Mhm. Wie sind Sie denn grundsätzlich zur Schriftstellerei gekommen?
Das war eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Ich habe mit 8 Jahren meinen Vater verloren. Und der ist da gestorben und irgendwie habe ich dann noch 2 ältere Schwestern und eine Mutter, die plötzlich alleine da stand und alles selbst regeln musste. Da habe ich mich als Jüngste dann irgendwie ein bisschen verpflichtet gefühlt, mein Leiden so quasi für mich auszuleben. Das hat sich dann ein bisschen gezogen und da habe ich das irgendwie versucht im Schreiben so ein wenig umzusetzen und loszuwerden. Das war eigentlich so ein bisschen der Anfang, aber bis es dann wirklich zu einem Buch gekommen ist, dauert es noch eine ganze Weile. Also das war dann so eine ganze Entwicklung über etwa 10 Jahre hinweg.
Mhm. Ja, bis dann. Ja gut, Sie waren da 8 Jahre alt.
Genau.
Da schreibt man nicht die Bücher, die Sie heute schreiben.
Nein, aber ich habe da mal was gefunden, das ich mit 13 Jahren geschrieben habe und das klang eigentlich irgendwie schon so im Ansatz ganz ähnlich wie das, was jetzt rauskam.
Okay.
Nur nicht ganz so brutal.
Aber das wäre auch bedenklich gewesen.
Ja, definitiv. Definitiv. Aber es war eine gute Variante, das Ganze zu verarbeiten und irgendwie sind wir jetzt alle glücklich damit. Also von daher.
Okay. Also in der Schule so Aufsatz schreiben war schon so genau Ihre Geschichte, oder?
Da war ich ein Streber, ja. Definitiv.
Gut. Legitim. Okay, Ihre Bücher entstehen wohl offensichtlich während Ihrer Pendlerfahrten im Zug, habe ich gelesen.
Genau.
Warum genau an dem Ort?
Erstens mal habe ich dann die Zeit, weil sonst habe ich die Zeit ja gar nicht wirklich. Früher konnte ich noch im Büro schreiben, seit ich dort auch mehr Verantwortung habe, geht das nicht mehr. Und jetzt hat das eben angefangen mit dieser Beziehung, die ich da so intensiviert habe, dass ich jetzt ein bisschen vermehrt nach Winterthur fahre. Und das sind 1,5 Stunden, die ich dann Zeit bekomme, um mich da zu verwirklichen auf meinem kleinen iPad.
Okay.
Ja, und darum eigentlich. Es ist eigentlich rein der Zeitgrund. Aber im Endeffekt sind auch die Menschen sehr fasziniert. Also die ganzen Facetten, die man da von außen her noch miterlebt, die können dann doch auch inspirierend sein.
Sie haben es gerade gesagt, Sie haben jetzt auch mehr Verantwortung beruflicherseits. Mhm. Sie machen was ganz anderes beruflich, weit weg von der Schriftstellerei.
Ja, das ist so. Also ich bin in einer Anwaltskanzlei, bin ich als Sekretärin tätig. Oder eben inzwischen ein bisschen mehr als nur Sekretärin. Und ja, das ist so mein Job. Also es ist das Zivilrecht, das ist jetzt nichts, als hätte ich dort wahnsinnig mit Mordentotschlag zu tun, dass mich das extrem inspirieren würde. Aber auch da ist wiederum das Schreiben, was für andere Sport ist, ist für mich das Schreiben ein Ventil, um den täglichen Frust auch ein bisschen abzulassen, wenn der Tag mal nicht so gut geworden ist.
Okay, wie kommt es an Ihrer Arbeitsstelle an, über was Sie schreiben?
Interessanterweise hat mein Chef eine ganz große Meinung zu meinen Büchern.
Tatsächlich, ja?
Ja, ich schenke ihm da jeweils, wenn zu Weihnachten mal wieder ein Taschenbuch bereit ist, dann schenke ich ihm das dann auch. Und der liest das dann in Begeisterung in seinen USA-Reisen und kommt dann zurück und gibt mir entsprechendes Feedback. Also er ist sehr zufrieden.
Gibt es da dann auch ein rechtliches Urteil drüber, ob das inhaltlich alles Hand und Fuß hat, was Sie da schreiben? Oder sagt er, so ganz schön rumfantasiert, Frau Berger. Kann ja gar nicht so sein.
Ja, ist jetzt eher so, dass er das dritte Buch jetzt noch nicht gelesen hat, also dieses Unscheinbar, das hat er noch nicht gesehen. Und wenn, dann kommt der in diesem Buch darauf zurück, dass da vielleicht rechtlich nicht ganz alles so ist, wie es sein sollte.
Okay, das wissen Sie aber auch schon.
Ja,
okay.
Ich habe da ein bisschen kreative Freiheit spielen lassen.
Okay, ja, das darf man ja auch in einem Buch, das rein fiktiver Natur ist, ne? Kommen wir nochmal zurück zu dem Zug. Ich frage mich immer, also ich bin selber lange Zeit gependelt, ich habe 10 Jahre lang im Prinzip viel Pendlerarbeit gemacht und ich frage mich dann immer, wie kann man an so einem öffentlichen Ort quasi die Ruhe finden und diese Abschottung, die dafür notwendig ist, sich auf was zu konzentrieren und auch kreativ zu werden, wie schafft man das im Zug?
Das ist ganz banal. Ich bin in einem Zug immer im letzten Waggon und da sind wenige Leute und alles meistens auch Pendler und die schätzen dann selbst die Ruhe nach dem Arbeitstag. Von daher im Zug selbst ist es eher ruhig.
Okay.
Und also, so kriege ich das hin.
Und dann schafft man es auch dann kreativ zu walten und diese Ideen? Gut, da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Da frage ich mich nicht, woher kommen denn die Ideen für Ihre Bücher? Weil die sind ja jetzt, sage ich mal, nicht ganz alltäglich. Da kommt viel Gewalt drin vor. Also ich meine, alltäglich schon. Ne? Also ich meine, da braucht man nur mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Aber trotzdem, wenn man drüber schreibt, man lässt sich Geschichten dazu einfallen. Die sind auf gewisse Weise sehr morbide auch. Woher nehmen Sie da die Inspiration und die Ideen für Ihre Bücher?
Also es ist tatsächlich eigentlich vermehrt das tägliche Leben. Es ist schon so, also diese wahnsinnige Gewalt natürlich nicht, aber da muss man nur den Fernseher reinstellen und schon hat man 10 Leute, die da irgendwo tot auf der Straße liegen. Also das ist eigentlich das Ausschlaggebende im Endeffekt. Oder diese ganzen Krimiserien, die da laufen und man hat es um sich. Also wenn man nur ein bisschen eben mit offenen Augen durch die Welt läuft, wie Sie selbst ja gesagt haben, dann hat man es um sich.
Ja, aber Sie gehen ja schon sehr ins Detail auch, ne? Ich meine, das ist ja nicht nur, dass man die Tagesthemen oder die Tagesschau anschaut oder in Ihrem Fall vielleicht auf der Pendlerfahrt die 20 Minuten verhandeln und feststellt, hui, was ist da schon wieder passiert, sondern das ist ja schon sehr detailreich und fundiert ja auch beschrieben. Das kommt ja nicht einfach nur von Tagesthemen schauen, da muss man sich ja schon ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen, um zu wissen, was passiert, wenn.
Ja, das ist schon richtig. Also ich habe mittlerweile auch einen relativ guten Kontakt bei der Polizei. Der arbeitet zum Beispiel in der Forensik und der mag auch ein bisschen erzählen. Und ich bin da eine dankbare Zuhörerin, das schätzt er dann auch, weil bei der Frau zu Hause geht das nicht, die okay. Mag das nicht hören. Und von daher nehme ich es ein bisschen von ihm, was da so geschieht. Und das andere ist dann auch, dann gibt es so diese ja Wissenssendungen, blöde Beispiel, Galileo. Mhm. Die bringen da manchmal solche Sachen wie der eine hat am Strand mal einen Stein gefunden, das war gar kein Stein, sondern irgendwie Phosphor oder was. Und da hat das in die Hosentasche gesteckt und da hat sich das selbst entzündet. Das sind zum Beispiel solche Dinge, die greife ich dann auf. Das finde ich dann, aha, daraus kann man was machen.
Okay.
Und so werden die Ideen dann gesammelt und irgendwann dann umgesetzt und vielleicht noch ein bisschen intensiviert oder halt eben nicht.
Spielen da dann auch andere Autoren eine Rolle? Ich meine, ich denke jetzt gerade in die Richtung so Simon Beckett und so weiter, wenn man Verwesung oder was weiß ich was alles liest, die gehen ja auch sehr ins Detail und mit der Body Farm und so weiter, ne? Wenn man dann das liest und sich auch denkt, ja, der muss sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, der muss auch Leute interviewt haben oder sich das auch vor Ort angeschaut haben, um so in diesem auch diesen Verwesungsprozess so detailreich zu beschreiben oder andere Leute wie Stephen King und so weiter, die sind ja auch sehr fundiert und haben, glaube ich, unglaublich viele Ansprechpartner. Inspiriert sie wiederum die Literatur von den Leuten auch?
Ja, das auch, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da gibt es die Sandra Brown zum Beispiel, die schreibt, also die mag ich sehr gerne, die schreibt gute Bücher. Und da hat sie auch am Ende immer diese Danksagungen drin, aus denen dann man schließen kann, wo sie dann überall so ein bisschen nachgefragt hat und ihre Informationen herkriegt.
Ja.
Und so. Und da fällt dann schon auch auf, dass sie gute Beziehungen zur Polizei hat oder eben zur Forensik oder dann mal in der Leichenschauhalle war oder irgendwie so. Oder mal, wenn eine Journalistin die Hauptperson spielt, dann geht sie auch zu Journalisten und hört sich das Ganze mal an, wie es wirklich läuft.
Okay.
Das ist schon wahr.
Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for.
They sound like the swan song. the comms she call off. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible lies.
Jetzt frage ich Sie mal direkt, erschrecken Sie sich hin und wieder selbst über die Dinge, die Sie da so hinschreiben?
Ja, es geht eigentlich. Das Problem ist mittlerweile eben nicht mehr. Also ich habe mich da schon ein paar Mal gefragt, wie ich selbst darauf komme schlussendlich. Eben jetzt gerade die Farben des Bösen ist doch ziemlich brutal geworden, so im Großen und Ganzen. Und vor allem eben, wenn da mein Freund, mein Lebensgefährte, gewisse Kapitel, die schwarzen Teile dann vor dem ins Bett gehen liest und mich dann nebenan zum Beispiel schlafen sieht bereits, so als kleine Anekdote, dann hat er Fragen, dann hat er ernsthafte Fragen. Das hat er mir dann auch so gestanden, ob er die Nacht quasi dann überlebt. Natürlich scherzeshalber, aber...
Ja, es regt ja schon die Fantasie an und denkt sich, ja... Was geht bei der Frau neben ihrem Kopf ja. vor?
Da schläft sie so friedlich wie ein kleiner Engel, so sage ich jetzt mal. Und dann sowas, ja. oder? Auf dem
dann zieht ihr Freund vor, auf dem Sofa zu schlafen.
Ja, so ungefähr. Also ich bin bisher noch jedes Mal neben ihm aufgewacht. Also ausgezogen ist er bisher noch nicht.
Okay.
So schlimm kann es nicht sein.
Hoffen wir auch, dass es so bleibt. Sind Sie schon auf verstörte Reaktionen gestoßen, dass Leute gesagt haben, ist doch völlig krank oder wie kommt man auf so einen Quatsch oder die das dann vielleicht auch aburteilen oder wie auch immer? Also wird man auch konfrontiert mit harter Kritik? Kritik dann auf die Literatur?
Noch nicht, also zumindest noch nicht in so deutlichen Worten. Wie gesagt, die meisten haben dann eher die Frage gestellt, wie kommt man darauf? Und es ist ziemlich gruselig und es ist eigentlich ziemlich ekelerregend, was da steht. Aber verurteilt in dem Sinne haben sie es nicht. Aber würde mich wundern, eben, das würde mich interessieren, eben was so die allgemeine Meinung eigentlich ist, auch gerade von diesen 124, die es offenbar heruntergeladen haben.
Also zumeist kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Leute, die sich dann auch potenziell runterladen, ja auch ein schätzen. Grundverständnis ja. für die Art von...
Dass sie dann eher so ein bisschen bei den nordischen Autoren sind, genau.
Genau,
die sind ja.
ja
auch prinzipiell mal ziemlich brutal.
Richtig, ja, also da ist Wallander wahrscheinlich noch mit eins der harmloseren Kaliber, ne?
Ganz genau.
Okay, wie geht's weiter bei Anja Berger in der schreiberischen Zukunft? Wo liegt das Ziel?
Also ich schreibe auf jeden Fall weiter. Ein wirkliches Ziel. Es wäre natürlich traumhaft schön, wenn man von diesem Beruf auch leben könnte. Aber das ist eine ziemliche Illusion, weil es gibt so derart viele Autoren, und zwar richtig gute Autoren. Da muss man irgendwie zur rechten Zeit am richtigen Ort sein, um sich da wirklich profilieren zu können und dann auch entsprechend à la Nora Roberts Millionen zu verdienen und pro Jahr etwa 20 Bücher rauszubringen. Aber das Ziel ist schon, weiterzuschreiben. Ich bin auch wieder dran. Also es gibt da wieder so ein paar Blätter.
Okay.
Und mit einer neuen Geschichte, was ich jetzt mit der machen werde, das weiß ich noch nicht. Ob ich jetzt wieder an den Verlag gelangen möchte oder ob ich es wiederum selbst machen will, das habe ich mir so noch nicht überlegt. Jetzt schreibe ich aber dieses Buch einfach mal fertig und dann schaue ich dann wieder weiter. Aber Ideen gibt es zu Genüge, von daher wird es auch noch mehr Bücher geben.
Sehr schön. Ja, das ist wichtig, dass es in allen kreativen Bereichen quasi die Idealisten gibt, ist ja in jeglicher Form von Kunst, egal ob bildende Künstler, Musik etc. etc., die haben genau das gleiche Problem, das sie auch haben. Ja. Ne? Der Markt ist wahnsinnig gesättigt, es gibt ein unglaublich großes Angebot und es ist trotzdem schön, wenn Leute sagen, es nicht die Verkaufszahlen allein regen mich an, was zu kreieren, sondern der Input, der raus muss. Ne?
Ja, es ist ja effektiv, es ist ja auch eigentlich eher mein Ventil als ein Verkaufsding. Also ich lege da weniger Wert auf. Natürlich ist es schön, wenn man viele Verkäufe hat, aber es geht ja mehr darum, dass ich mich selbst ein bisschen verwirklichen kann. Es ist schön, wenn es das Publikum dann auch liest.
Ja, natürlich.
Zwei Ziele erreicht, aber primäres Ziel, meine Selbstverwirklichung.
Sehr schön. Kommen wir zur letzten Frage. Wenn weiß, grau und schwarz die Farben des Bösen sind, mit welcher Farbe verlassen Sie unser Studio?
Bis jetzt ist alles ein bisschen himmelblau. Himmelblau bis rosarot. Also ich fühle mich sehr wohl.
Und das beim freien Radio Wiesenthal. Ich hoffe, ihr habt es da draußen gehört, liebe Hörer.
Die Deko lässt nicht darauf schließen. Aber
himmelblau bis rosarot. Das sind doch die Gefühl. Babyfarben, oder?
Das ist so. Ja, aber da ist die Welt ja auch noch in Ordnung.
Eben, genau. Sehr schön. Freut mich. Prima, dass Sie heute zu Gast waren bei uns im freien Radio Wiesenthal.
Dankeschön, ja.
Das war ein Gespräch mit der Basler Thriller-Autorin Anja Berger zu ihrem neuen Buch, Die Farben des Bösen.
Danke.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, ja, hat Spaß gemacht.
Mehr Informationen zu der Autorin finden Sie unter www.anjaberger.com.